Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist meine liebe Freundin Anne, die uns heute von ihrer ersten Geburt, der Geburt von ihrem Sohn Philipp, erzählen wird. Anne hat noch eine Tochter, Charlotte, ein Sternenkind. Charlotte ist kurz nach der Geburt verstorben, aber heute sprechen wir nur über die Geburt von Philipp und für die Schwangerschaft und die Geburt von Charlotte werden wir uns an anderer Stelle nochmal Zeit nehmen. Jetzt erst einmal übergebe ich an Anne für die Geburtsgeschichte von Philipp.
Hallo liebe Anne, schön, dass du heute hier bist und dass du uns von der Geburt von deinem Sohn erzählst.
Danke, lieber Thea. Ich bin auch sehr glücklich, heute da zu sein.
Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Ja, ich bin die Anne. Ich bin dieses Jahr, da werde ich 39 Jahre alt, gebürtig aus Deutschland, wohne seit 2018 mit meinem Mann in Wien. Mit unserem Sohn seit Oktober 22 kam Philipp auf die Welt und seit Oktober 23 mit unserem Sternenmädchen Charlotte im Herzen.
Genau, und wir haben beschlossen, dass wir heute erstmal die Geburtsgeschichte von Philipp erzählen und dass wir uns dann für die Geburtsgeschichte von Charlotte ein anderes Mal noch Zeit nehmen.
Genau, ja.
Bevor wir anfangen mit der Schwangerschaft von Philipp, was weißt du über deine eigene Geburt?
Also, was ich weiß, und ich habe jetzt nicht extra nochmal nachgefragt, sondern ich habe jetzt gedacht, na, ich erzähle mal nur das, was ich jetzt schon weiß, weil meine Mutter mir das echt eigentlich oft oder viel erzählt hat. Ich bin das erste von vier Kindern und auch die einzigste Tochter. Nach mir kamen dann drei Jungs. Ich bin über den Termin gegangen. Sie war ganz aufgeregt, dass ich jetzt endlich kommen soll. Hatte dann auch so den Rizinusöl-Cocktail genommen. Das war Ende September 85. Und da ist in Heidelberg, wo ich her bin, immer der Heidelberger Herbst, ist so ein Straßenfest, da waren sie dann noch abends und da ist dann die Blase geplatzt. Daraufhin sind sie dann ins Krankenhaus. Ich bin irgendwann an der Nacht war auch Zeitumstellung. Ich bin in der neuen Zeit auf die Welt gekommen. Also ich nehme an, es war so 6, 7, 8 Stunden war die Geburt oder so. Es war Vollmond. Und die Hebamme hat mich die lange Dürre genannt, als ich rauskam, weil ich wohl sehr zierlich war und doch recht lang. Und ja, finde ich immer lustig, weil ich bin heute nicht mehr lang und auch nicht dürr. Genau.
Huch, da hatte ich gerade technische Probleme. Ich wollte gerade sagen, du bist immer noch eine zierliche Person, aber lang bist du wirklich nicht.
Aber lang nicht, nein, 1,56 ist einfach nicht lang, also da, ja.
Ja, die Schwangerschaft von Philipp, war die geplant oder war das eine Überraschung?
Ja, die war geplant. Wir waren zu dem Zeitpunkt dann schon ein Jahr verheiratet, kannten uns schon 4, 5 Jahre, waren eben in Wien angekommen, in unserem neuen Landleben, wie wir es immer nennen. Also Landleben nicht im Sinne von ländlich, sondern auf festem Land, nicht unterwegs in der Weltgeschichte. Und auch so altersmäßig würde ich sagen, waren wir so voll bereit. 34 war ich, mein Mann war 38 und wir waren so voll bereit. Jetzt wollen wir ein Kind.
Und hat es dann schnell geklappt?
Ja, wenn ich zurückblicke, finde ich das auch immer noch so den krassen emotionalen Wechsel. Da versucht man 20 Jahre lang nicht schwanger zu werden, sage ich mal, ne, mit Verhütung und bloß nicht jetzt schwanger werden. Oh Gott, wenn ich schwanger wäre, was würde da nur passieren? Und dann beschließt man, okay, wir möchten jetzt ein Kind und dann geht man zum Gynäkologen und man setzt die Pille ab und die sagen noch so, ja, also es kann mal mindestens ein Jahr dauern, ne, und nicht stressen. Denkt man so, ah ja, okay, naja, gut, puh, ein Jahr ist lang. Und bei uns hat es dann schon nach 3 Monaten geklappt. Das war dann wiederum so, was, jetzt doch schon schwanger? Man hat sich dann irgendwie auf das Jahr eingestellt und dann ist schon nach 3 Monaten passiert. Und das, dieses emotionale Hin und Her von nein, ja, ein Jahr, drei Monate, jetzt muss ich schon bald in der Arbeit sagen, daran erinnere ich mich sehr gut. Ja.
Wie hast du gemerkt, dass du schwanger bist? Hast du getestet oder ist die Periode ausgeblieben?
Die Periode hatte ich immer sehr regelmäßig und die war ausgeblieben und dann, das waren ein, zwei Tage drüber und dann habe ich gedacht, ah, ich kaufe mal einen Test und habe getestet und ja, siehe da, ich war schwanger.
Ja, und du hast ja schon gesagt, du warst schon vorher beim Gynäkologen gewesen, hast du dir dann gleich wieder einen Termin gemacht und hast gesagt, ah, es ging jetzt doch schneller als erwartet oder wie bist du vorgegangen?
Ja, ich habe ziemlich bald gleich wieder Gynäkologen-Termin ausgemacht, die haben das dann, keine Ahnung, 10., 11. Woche, wo man das da halt so normalerweise macht, einen veranschlagt und ja, genau, meine erste Anlaufstelle war Gynäkologe wieder.
Okay, und wie ging es dir in der Schwangerschaft auch körperlich?
Körperlich super, traumhaft, keine Übelkeit oder irgendwas. Also es war wirklich so Pregnancy Glow. Ja, mir ging es einfach wunderbar. Dejan hat immer gesagt, er findet mich auch so wunderbar in der Schwangerschaft, weil ich so extrem gechillt wäre. Ich bin sonst immer so, okay, was machen wir, was unternehmen wir, was machen wir besser? Also immer irgendwie in so einem, ja, Drive-Modus. Und in der Schwangerschaft sagt er immer rückblickend, ah, du warst so gechillt. Und ich erkläre mir das immer so, ja, ich war so gechillt, weil in mir wuchs ja ein kleiner Mensch und da brauchte ich nichts zu tun und ging ja was voran, ohne dass ich jetzt was machen muss. Und das war, ja, war wirklich sehr, sehr entspannte. Erstes Trimester, aber auch eigentlich die ganze Schwangerschaft.
Ja, schön. Wie bist du dann weiter vorgegangen in deiner Geburtsplanung? Weil ich weiß, du bist auch ein Mensch, du machst dir über Dinge viele Gedanken. Und ja. Ja, wie hast du den Geburtsort ausgewählt und wie hast du dich auf die Geburt vorbereitet?
Genau. Also, nach dem Gynäkologen, genau, erstmal so in der Schwangerschaft ankommen. Ich hatte eine Kollegin, die war gleichzeitig mit mir schwanger. Mit der hatte ich mich damals noch über Wahlhebamme unterhalten und da habe ich mich dann damals bewusst dagegen entschieden, habe gesagt, nein, also ich glaube nicht, dass ich da jemand brauche, der mich betüttelt während der Geburt. Ich habe mir das so irgendwie 5-Sterne-mäßig Hotel vorgestellt, dass dann jemand ist und ständig fragt, brauchst du was zu trinken oder hier oder da? Ich sage, nee, also sowas glaube ich nicht, dass ich das brauche. Das ist doch was Natürliches, das wuppt man schon so und hatte mich da bewusst dagegen entschieden, hatte mir dann aber eine Kassenhebamme gesucht fürs Wochenbett, recht spät, aber dann doch noch fündig geworden. Rückblickend würde ich sagen, war ich so eine typische Mainstream-Erstgebärende. Also ziemlich beeinflusst von meinem Freundeskreis. Ich habe mir dann Excel-Sheet angelegt, die ganzen Kliniken in Wien verglichen. Wer hat was? Wer hat Geburtspool? Niedrige Kaiserschnittrate, Dammschnittrate etc. Eine Neo und die Reviews auf Google gelesen und dann riesen Excel angelegt und verglichen, wo ich da jetzt gerne hin würde am liebsten.
Und was war dein Hauptkriterium zum Auswählen? Also du hast gerade gesagt, Geburtspool, Neo.
Ja, also so. Genau, das waren so die Sachen. Also ich sag mal, Neo, dass da eine Kinderklinik dabei sein muss, das war so aus meinem Freundeskreis. So hatten die ihre Kliniken ausgewählt. Deswegen war das für mich dann irgendwie auch so ein Kriterienpunkt. Geburtspool, ja. Da, was die noch so an alternativen Schmerzmittel anbieten. Ich glaube, das ist zum Teil auch auf der Homepage mit da, Akupunktur und so weiter und Bachblüten, weiß nicht was. Und ja, da habe ich so ein bisschen drauf geguckt und verglichen und hatte mir dann meine Top 1, 2, 3 ausgesucht. Die muss man da ja da in der Webseite irgendwo eingeben und dann kriegt man eine zugeteilt. War dann auch ganz happy, als es eben meine erste Wahl wurde.
Dazu möchte ich ganz kurz sagen, für diejenigen, die jetzt zuhören, die nicht in Wien schon mal ein Kind bekommen haben, in Wien kann man sich anmelden auf geburtsinfo.wien, ist das, glaube ich. sozusagen, da gibt man dann seine drei Wunschkliniken an, wie du das gerade gesagt hast. Ich sage nur immer noch für alle Frauen, man kann sich auch direkt quasi mit positivem Schwangerschaftstest schon bei den Kliniken selber melden. Die geben einem dann meistens einen Termin, also nicht alle, aber einige, einen Termin für die Geburtsanmeldung in der 12. Woche. Und damit umgeht man diese Website, wo man ja letztendlich nicht genau weiß, welche Klinik man zugewiesen bekommt.
Ja.
Aber du hattest Glück und hast deine Wunschklinik bekommen.
Meine Wunschklinik, die Nummer 1 Geburtsklinik in Wien bekommen. Und ja, war damit happy. Gedanklich, was mich glaube ich, fand ich jetzt sehr schwierig, mich zurückzudenken in meinen damaligen Wissensstatus. Ich glaube, was mich damals beschäftigt hat, war Dammriss. Und in diesem ersten Hebammengespräch, was man da im Rahmen des Mutter-Kind-Passes hatte, weiß ich noch, das hatte ich über Zoom, weil das Jahr 2020 war ja Corona, das erste Jahr von Corona, da hat ja nichts in Person stattgefunden. Das hatte ich über Zoom und die Hebamme hatte mir doch dieses Epino empfohlen, gegen meine Besorgnis, gegen einen Dammriss sozusagen. Mhm. Hatte ich mir dann natürlich auch zugelegt und ausprobiert, aber ich muss sagen, habe es dann irgendwann sein lassen, weil ich es einfach nur stressig fand. Und ja, rückblickend, genau, immer wieder zu meinen Gynäkologenterminen gegangen. Da, was mir da dann ein bisschen sauer aufgestoßen ist, dass meine Gynäkologin mich aufgeklärt hat irgendwann über diese Pränataldiagnostik und mein Mann und ich haben drüber geredet, haben gesagt, ja, eigentlich, wir wollen das Kind, egal was ist, also eigentlich brauchen wir das nicht. Und hatten uns eigentlich dagegen entschieden und sie meinte dann, ja, also wenn ich die nicht mache, dann könnte sie mich nicht weiter betreuen. Und dann habe ich sie halt gemacht, weil, ja, also wir waren immer noch relativ neu in Wien. Es ist jetzt nicht so, dass das die Gynäkologin meines Lebens war, aber ich hatte auch keine Lust, schon wieder eine neue zu suchen. Und sie war in der Nähe von der Arbeit und das war einfach günstig gelegen. Und dann habe ich gesagt, ja Gott, whatever, dann mache ich halt die Pränataldiagnostik. Aber jetzt zurückblickend weiß ich, dass das irgendwie schon so meine erste Erfahrung mit, ja, irgendwie Erpressung war, was eigentlich nicht richtig ist.
Absolut. Das war eigentlich ein Fall, den man an die Ärztekammer melden könnte, weil, also, ich glaube nicht, dass das rechtens ist, oder? Zu sagen.
Nee, aber ich höre es immer öfter, dass viele halt sagen, ja, sie wollen es, dass man es macht.
Und also hast du da irgendwie dann nochmal nachgefragt, was ihr Grund war, warum sie das wollte?
Für ihre eigene Sicherheit, dass sie weiß, dass alles in Ordnung ist, dass sie nichts übersieht, dass mit dem Baby alles in Ordnung ist. Ja.
Okay.
Es war dann eh alles gut.
Welche Tests hast du dann gemacht?
Wir haben die Nackenfaltmessung gemacht und das Organscreening.
Okay.
Ja. Ja. Das Schöne bei dem Organscreening wenigstens, das war ja Corona, wie gesagt, mein Mann durfte nirgendwo mit, der durfte nie mit in die Praxis für irgendwelche Ultraschalle. Und bei dem Organscreening haben wir es dann zum Glück irgendwie durchgeboxt, dass er nur für den Moment, wo geschallt wurde, wenigstens mit rein durfte, mit Maske und ganz kurz zuschauen durfte und danach gleich wieder raus musste und draußen vor der Tür auf mich warten. Und das war so das Schöne, was wir davon mitgenommen haben, sage ich mal.
Okay. Ja, im Laufe der Schwangerschaft gab es ja dann noch eine Diagnose. Wann fing das an?
Die Diagnose war dann der Zuckertest. Keine Ahnung, 20. oder 25. Woche, wann man den macht. Also wie gesagt, es war eigentlich eine Traumschwangerschaft. Zuckertest, Ergebnis mit ein, zwei Referenzpunkten drüber, in die Gestationsdiabetes-Hamsterrad gerutscht.
Und weißt du noch, welcher Wert ein, zwei Punkte drüber war? Weil es sind ja drei, die gemessen werden, also der nüchtern Blutzuckerwert und dann nach einer und nach zwei Stunden?
Nein, weiß ich nicht mehr.
Okay.
Keine Ahnung.
Ja, aber
auf jeden Fall, ob man das noch nachgucken kann. Ja. Würde mich jetzt so im Nachhinein auch wieder interessieren, eigentlich, ja.
Ja, also sehr knapp und dann
Genau, sehr knapp. Ja, als sie mir das gesagt hatte, bin ich erstmal aus allen Wolken gefallen. So, wie kann mir das jetzt passieren? Ich esse doch eh schon so gesund. Naja, und dann eben, ja, dann findet man sich mit der neuen Situation erstmal zurecht. Hab dann rausgefunden, dass eben das Krankenhaus, wo wir entbinden wollen, eh auch eine Gestationsambulanz hat. Bin dann da immer hingefahren, regelmäßig für Ultraschall, Größenmessungen, wurde dort eingewiesen, wie ich meine Zuckermessungen da mache. Die Frau dort hat mich noch bemitleidet und hat das eben gesagt, so, oh, Sie Arme, Sie sind mit 2 Referenzpunkten reingerutscht. Das ist sehr hängen geblieben bei mir. Und ja, habe es dann eh gut einstellen können mit der Ernährung. Habe mich dann nochmal sehr viel mit Ernährung generell beschäftigt. Und ja. Da wurde dann halt immer einfach nur, ja, da war dann immer so, ja, ist das Baby zu groß? Ist das Baby zu groß? Und war eigentlich eh in Ordnung, aber ja, es ist halt immer so, diese Frage, ist das Baby zu groß? Die einen dann etwas stresst.
Hast du dir Sorgen gemacht, dass das Baby zu groß sein könnte? Weil du hast eigentlich jetzt gesagt, du bist eine zierliche Person.
Ja, naja, mein Mann hat auch, sage ich mal, immer einen großen Kopf. Und habe ich mir gedacht, ja, ist eh normal, dass das Baby einen großen Kopf haben wird. Kommt halt nach meinem Mann wahrscheinlich. Das hat dann natürlich so in die Richtung Dammriss und so nicht geholfen, sage ich mal. Und ja, hat mich schon, ja, immer beschäftigt. Ja, rückblickend ist es dann, finde ich, weniger. Denkt man, man hätte sich eigentlich weniger Gedanken drüber machen müssen, aber in dem Moment, wo man drin ist, ist es einfach, ja, dass der Gedanke über allen anderen Gedanken ständig. Und ja, wie gesagt, habe mich gut ernährt. Insgesamt habe ich nur 6 Kilo zugenommen in der ganzen Schwangerschaft, also eh voll wenig. Nicht, dass ich jetzt eine Diät gehalten hätte, aber hatte einfach nur Bauch, sage ich mal. Habe zum Ende hin auch noch die Luven-Diät gemacht. Und was dann eben zum Ende hin kam, war dann eben dieser Stress, dass bei Schwangerschaftsdiabetes bei ET plus 7 eingeleitet wird. Und das, ich weiß nicht genau, woher ich die Information zu dem Zeitpunkt so hatte, dass ich keine Einleitung will, aber ich war mir bewusst, ich möchte keine Einleitung, ich möchte keinen Stress. Ja, immer ein bisschen auch zurückblickend auf meine eigene Geburt, habe ich gesagt, ich bin eh auch nach dem Termin gekommen, das Baby darf so lange, wie es will, und er kommt, wenn er kommt, aber ja, also ich sag mal, ab ET war eigentlich so, er soll jetzt kommen, ich will keine Einleitung.
Ja, hast du denn, wollte ich noch fragen, in der Corona-Zeit mit deinem Mann einen Geburtsvorbereitungskurs machen können oder habt ihr euch einfach durchlesen und irgendwie das Internet vorbereitet?
Ja. Nein. Wir haben, das war eines der wenigen Sachen, die in Präsenz zum Glück stattgefunden haben. Wir haben einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht in der Geburtsklinik, ein Präsenzkurs. Der war sehr gut, muss ich sagen. War eine tolle Hebamme, mit meinem Mann zusammen. Dort habe ich dann das erste Mal was von Hypnobirthing gehört, hat mich interessiert, habe mir dann ein Audiobuch dazu runtergeladen, habe mich das weiter angehört, habe gesagt, das klingt ja interessant. Und ja, wie ich halt bin mit Übervorbereiten, ich so, wir könnten auch noch einen Hypnobirthing-Kurs machen, oder? Das wäre eh die Lösung aller Probleme, so, ne? So Richtung Schmerzmanagement und so. Dann habe ich, glaube ich, dann haben wir noch einen Kurs dafür gemacht, genau. Ja, viel gelesen, Schwangerschafts-Yoga gemacht, Mama-Fit-Training gemacht und ganz am Ende, kurz vor der Geburt, weiß ich noch, meine Cousine hatte ein halbes Jahr vor mir ihr erstes Kind bekommen. Die hatte mir noch das Buch Das Geheimnis der schönen Geburt gesagt, Jan von Jana Friedrich. Das musste ich dann auch noch ganz schnell kurz vor der Geburt eben runterladen und lesen. Ja, dachte, bin bestens vorbereitet.
Okay, und dann kam es zum besagten ET und du wurdest langsam nervös, oder?
Genau, ich wurde langsam nervös. Das
Ärzteteam wurde langsam nervös und du wolltest einfach gerne, dass es natürlich losgeht, ohne Einleitung.
Genau, ich wollte einfach, dass es natürlich losgeht. Wurde nervös dadurch. Hab ja weiterhin viel Sport gemacht, also ich erinnere mich am Geburtstermin war ich nochmal Yoga machen, glaube ich, Yoga machen und bin dann recht viel auch nach Hause gelaufen. Das war ET plus eins, glaube ich. Bin nach Hause gelaufen. War ein anstrengender Tag, gegessen, noch auf meinen Mann gewartet, habe mich auf die Couch gelegt und dann ist die Blase gesprungen. Bei ET plus eins.
Das heißt, du bist der Einleitung erstmal.
Erstmal entflohen, genau, erstmal entflohen, genau. Hab mich voll gefreut. Oh ja, es geht los, juhu. Mein Mann angerufen, der war eh schon auf dem Nachhauseweg. Und dann, ja, wie man es halt so im Geburtsvorbereitungskurs lernt, ne, mich im Badezimmer auf den Boden gelegt, weil ich das Sofa nicht versauen wollte. Hab da auf meinen Mann gewartet. Dann haben wir den Rettungswagen gerufen, weil wir hatten, glaube ich, gerade ein Auto, aber da hatten wir noch keins, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall mal einen Rettungswagen gerufen, lernt man ja auch so im Geburtsvorbereitungskurs, liegend in die Klinik zu fahren bei Blasensprung. Hat alles ein bisschen gedauert, aber gut, Wehen, ja, ganz leicht gespürt, in ganz unregelmäßigen Abständen. Einfach aufgeregt, dass es jetzt anfängt, dort angekommen, CTG geschrieben, war jetzt später Abend, CTG war unregelmäßig, also Wehen wären ganz unregelmäßig gewesen und mir wurde dann so geraten, ja, wollen Sie sich nicht erstmal ausruhen, wir nehmen Sie jetzt auf, Sie gehen aufs Stationszimmer und Ihr Mann geht erst nochmal heim, weil es ja eh auch Corona, mit Corona-Tests und so weiter und so fort. Gesagt, getan, was soll man da sagen, wenn die Experten sagen, ist noch nicht, dann bin ich erstmal aufs Stationszimmer. Habe ein Dreibettzimmer bekommen, habe ziemlich gut geschlafen. Am nächsten Morgen waren dann die Wehen weg, war gar nichts mehr da. Wir haben dann, mein Geburtsplan wurde am Abend davor so angenommen, ich hatte mir so einen kleinen Geburtsplan geschrieben, der war in meinem Mutter-Kind-Pass. Der wurde da noch angeschaut und ja, okay, und am Morgen dann auch so, ja, was möchten Sie ausprobieren? Da haben wir eigentlich so ziemlich alles ausprobiert, von Akupunktur zum Bauch einreiben mit irgendeinem Öl. Mir wurde eine Milchpumpe gebracht zum Abpumpen, weil das stimulieren soll. Ich glaube, ich habe auch den Rizinus-Cocktail genommen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, so immer zwischen Stationsbett und CTG-Liege alle paar Stunden hin und her. Zwischendrin versucht, irgendwie in die Hypnose zu kommen von diesem Hypno-Birthing. Weil ich einfach gemerkt habe, ja, also eigentlich ist es, ich bin ständig beschäftigt. Ne? Entweder komme ich im CTG-Raum an, die Liege total unbequem und hart. Oder im bequemen Stationsbett. Aber da war dann auch immer irgendwas. Ne? Also irgendwie nie so wirklich zur Ruhe gekommen. Und mein Mann kam mittags, durfte der dann noch ein paar Stunden vorbeikommen mit diesen Corona-Besuchszeiten, 2-3 Stunden, aber auch nicht aufs Zimmer. Das heißt, wir saßen dann irgendwie auf dem Gang rum. Also rückblickend eh klar, dass da keine Wehen aufkommen, sage ich mal so. Aber genau. Und nach 24 Stunden im Krankenhaus, also ET plus 2 abends dann, kam irgendeine Assistenzärztin, ja, also es wären jetzt 24 Stunden, wir müssten jetzt mal Antibiotika geben und einleiten. Und dann habe ich noch versucht zu sagen, ja, nee, also Einleitung hätte ich eigentlich nicht so gerne. Können wir nicht noch ein bisschen warten oder ja, nee, das ist die Regel und hat mir dann, kann mich nicht erinnern, dass mir eine Auswahl gegeben hätte von Einleitungen. Wehenbändchen wäre die Wahl und hat mir das, ich sag mal, wie Sandpapier in die Scheide reingerammt. Also daran erinnere ich mich sehr gut. An diesen Augenblick, speziell weil ich dann eben viel, viel später, als ich den Krankenhausbericht angefordert habe und gelesen habe, drin stehen sehe, Frau hat zugestimmt oder mit Zustimmung Einleitung. Und dann habe ich noch gedacht, da habe ich doch nicht zugestimmt. Also ja, dieser Moment war mir sehr im Kopf geblieben. Genau, es war abends, mein Mann war wieder zu Hause, ich war wieder alleine, ich wieder aufs Stationszimmer und irgendwann wieder zur nächsten CTG-Kontrolle und da waren dann Venen zu sehen. Dann durfte ich in irgendeinen Kreissaal, wurde da, ja, ich sag mal, ein bisschen abgestellt. Es war zwar eine nette Hebamme, aber die hat mich da so abgestellt, sage ich mal. Ich glaube, es war viel los an dem Tag. Ich hatte mir den Gymnastikball genommen, hatte mir da so vor mich hingeweht und ja.
Durfte dein Mann dann zu dir in den Kreissaal, als die Wehen oder regelmäßiger waren?
Ja, also es kam irgendwie nie jemand vorbei und ich habe dann irgendwann mal beschlossen, ihm zu schreiben und zu sagen, komm mal. Ich wollte dann auch in den Geburtspool und da habe ich leider die Reihenfolge nicht mehr so ganz im Kopf, aber das Gefühl habe ich noch, dass egal was ich wollte, es kam nie sofort. Also habe ich gesagt, ich möchte in den Geburtspool, dann war keiner verfügbar. Habe ich gesagt, ich hatte dann kalte Füße, ob ich eine Wärmflasche haben könnte, nein, gibt's nicht. Dann hatte ich zum Glück noch ein paar Socken dabei, habe mich dann ziemlich also überrannt gefühlt von meinen Wehen. Jetzt im Nachhinein glaube ich, dass es ein Wehensturm war, ohne große Pausen, und habe dann eben langsam auch mal den Wunsch auf ein Schmerzmittel geäußert, als die Hebamme mal wieder vorbeikam. Da hieß es dann, ja, jetzt müssen wir eh erstmal das Bändchen da rausnehmen. Dann hat es wieder gedauert, bis die Ärztin kam und das Bändchen da rausnahm. Dann gab es irgendein Schmerzmittel, ich weiß nicht mehr was. Dann wurde das immer ärger. Dann habe ich gesagt, naja, also PDA hatte ich mir mal durchgelesen, eigentlich so gedacht, da werde ich schon nicht brauchen. Ich sage, naja, also vielleicht würde ich doch eine PDA nehmen, weil das ist schon ziemlich heftig. Dann hieß es, ja, bis dann die Person kam, verging wieder Zeit. Dann konnten sie das nicht setzen, die PDA, weil ich nicht ruhig halten konnte mit den Wehen. Dann gab es erstmal einen Wehenhemmer. Auf den habe ich, glaube ich, irgendwie reagiert oder so. Da wurde ich dann erstmal ganz schwach und habe gezittert wie ein, ja, also total unkontrollierbar gezittert. Plus die PDA hat dann gewirkt. Meine Beine konnte ich nicht mehr ansteuern. Das heißt, ich lag dann jetzt mittlerweile auf dieser Liege und ja, war dem Ganzen ausgeliefert, sage ich mal. Den Kreislauf, irgendwann wurde der dann wieder in Schuss gebracht mit irgendwas. War ständig und viel auch am CTG, weil es dann hieß, naja, die Herztöne von Philipp wären jetzt nicht so gut, sie würden abfallen. Da kam so das erste Mal, glaube ich, Kaiserschnitt auf. Und ich so, nein, also Kaiserschnitt wäre wirklich die allerletzte Wahl. Ich möchte es unbedingt natürlich probieren. Dann kam nochmal die Ärztin und auch die Oberärztin. Die hatten dann noch ein MBU, glaube ich, heißt das, wo die nochmal so Blut nehmen vom Kopf vom Baby, ne?
Die MBU, BU, genau, die Mikroblutuntersuchung.
Ja, genau.
Wo so das hatten sie. Ja. Wie, also da wird so eine kleine Spirale in den Kopf vom Baby gestochen und dann wird da Blut abgenommen.
Ja, jetzt im Nachhinein, ja, also das war für mich, das wurde mir angeboten, das könnte man noch gucken, wie gestresst er wirklich ist, um den Kaiserschnitt noch etwas hinauszuzögern oder noch nicht als Option zu nehmen. Gut, auch mitgemacht, dafür musste man sich so gynäkologisch die Beine nochmal hochheben auf diese, ne? Konnte ich alles nicht selber. Also ich wurde da, ich sag mal, rumgehievt wie eine Kuh, sage ich immer. Also ja, konnte nichts mehr selber machen. Wurden die Beine da hochgelegt, wurde geschaut. Ja, also er wäre schon sehr gestresst. Und die Oberärztin, die da war, die habe ich in dem Moment eigentlich als sehr nett in Erinnerung. Sehr empathisch. In dem Moment hatte ich so ein Gefühl, das wäre die Schwester, die ich nie hatte. Und die hat mir so empfohlen, also wirklich nicht aufgezwungen, sondern empfohlen, ja, also sie würde jetzt halt schon einen Kaiserschnitt machen. Das wäre ein sekundärer Kaiserschnitt. Wir könnten gesittet und normal in den Operationssaal laufen. Mein Mann könnte dabei sein. Ich wäre bei 8 cm, also es wäre jetzt nicht absehbar, dass die Geburt in der nächsten halben Stunde passiert. Und oder wir könnten es natürlich auch weiter probieren, aber es könnte halt sein, dass wir dann in einer halben Stunde in den OP rennen, dass es dann ein Notkaiserschnitt wird. Ja. Ich war jetzt eh nicht mehr in der besten Verfassung, sage ich mal. Das hat mich in dem Moment, glaube ich, alles einfach nur überfordert, überrannt, weil nichts so war oder gelaufen ist, wie ich mir das A vorgestellt hatte, B in Kursen oder Büchern gelesen hatte. Und da, ja, war dieses so Fight, Flight, Freeze, so, okay, Kind muss raus, ne? Okay. Dann lassen wir es halt rausschneiden. Mein Mann war, glaube ich, ganz froh in dem Moment. Der hat mir im Nachhinein erzählt, die Anästhesistin, die mir die PDA gelegt hatte, war Kroatin, mit der hat er sich unterhalten. Er selbst ist aus Mazedonien und sprach noch nicht so ganz gut Deutsch zu dem Zeitpunkt. Das heißt, er hat da eine Verbündete gefunden, die ihm sagt, was da eigentlich abgeht, gerade alles so drumherum. Und die hätte ihm gesagt, ja, das wäre jetzt schon auch die bessere Option. Und der war eigentlich froh, dass wir dann ja gesittet in den OP sind. Und ich muss sagen, den Kaiserschnitt selber habe ich eigentlich in guter Erinnerung. Ja, mein Mann neben mir. Ob ich noch was fühle und nein, die PDA saß ja schon. Als Philipp draußen war, haben sie ihn kurz ans Gesicht gehalten und Dejan ist dann mit ihm mitgegangen. Beim Zunähen hat es ja gerüttelt. Gefühlsmäßig hätte ich gesagt, boah, die nähen mich oben unter der Brust wieder zu. War ein komisches Druckverhältnis irgendwie. War auch alles in Ordnung und ja, dann bin ich in den, ich weiß nicht, ob man es Aufwachraum nennt, obwohl ich ja nicht aufgewacht, ich war ja schon wach. Auf jeden Fall habe ich Philipp dann schnell wiederbekommen, habe eine liebe Hebamme, die hat das ganze Papierzeug ausgefüllt, den Fußabdruck gemacht, mir Philipp auch gleich an, also auf die Brust gelegt und genau, da haben wir uns dann auch erstmal für den Namen entschieden. Ich hatte nämlich eigentlich als Favorit Benjamin, mein Mann Philipp. Und dann haben wir ihn uns angeschaut, haben gesagt, na, ist schon Philipp. Da ist er dann zu seinem Namen gekommen. Und ja, es war alles sehr rosig, muss ich sagen, so in meiner Erinnerung. Hab gemerkt, dass ich meine Füße noch nicht spüre. Das war zwischendrin mal die Frage, ob ich meine Beine schon wieder spüren würde. Nein. Und irgendwann gegen die frühen Morgenstunden bin ich dann aufs Zimmer gekommen und war eigentlich immer noch so in dieser Glücksbubble drin, dass das Kind jetzt da ist, alles gut, alles gesund. Ja. Und ich glaube, das erste Mal, dass also wie gesagt, es waren 3 Bettzimmer und mir gegenüber, also vis-à-vis, lag eine Frau, die hat in derselben Nacht vaginal geboren mit einer Wahlhebamme und hatte eh eigentlich ambulant geplant, war aber dann stationär geblieben, einfach zur Beobachtung für einen extra Tag. Und als die mir dann so tagsüber gegenüber lag, muss ich sagen, kam mir so das erste Mal krasse Gefühle hoch. oder nicht nur Gefühle, sondern Tränen. Ich habe die einfach angeguckt und habe angefangen zu heulen. Und ich so, was jetzt? Und ja, ich weiß gar nicht genau, wann ich es erstmal aufstehen musste, aber das war alles mit sehr viel Schmerzen verbunden. Eine Krankenschwester oder Hebamme hatte dann auch angeboten, ob sie mal ein Foto machen soll von der Narbe. Habe ich gesagt, ja, bitte, weil ich konnte nicht runtergucken, sage ich mal. Der Bauch war noch so groß und konnte da nichts sehen. Ich sagte, ja, bitte, ich möchte mal sehen, wie das da unten jetzt alles aussieht. Und das ist auf jeden Fall ein Bild, was sich bei mir sehr eingeprägt hat. Und ja. Wir waren dann, glaube ich, insgesamt 5 Tage. Ich glaube, wir hätten nach 4 gehen können, bin freiwillig noch einen Tag extra geblieben, wegen den Schmerzen und Aufstehen und Stillen auch. Stillen hat geklappt. Er hat getrunken. Aber schon, ich weiß nicht, nach einem Tag oder was, wurden meine Brustwarzen sehr wund. Ich konnte sehr viel, also das war echt toll, die Unterstützung dort von den Hebammen. Man konnte jederzeit klingeln. Die sind gekommen und haben mir beim Anlegen geholfen. Ich wusste auch nicht so ganz, wie ich ihn halten soll mit der Kaiserschnittnarbe und der Bauchlappen, der da drüber hing und wie das alles wehtat. Und da haben sie mir ein bisschen geholfen, gezeigt, wie ich ihn dann halten könnte zum Stillen und zum Anlegen. Und er hat eigentlich gut getrunken. Aber wie gesagt, Brustwarzen wurden wund und Wunder. alles Mögliche draufgeschmiert. Aber ja, nach 5 Tagen sind wir dann nach Hause. Und das ist auch dieses aus der Klinik rauskommen und wie wir unsere Straße runtergefahren sind mit dem Baby neben mir, Maxi Cosi, wieder nach Hause gekommen sind. Das war sehr surreal. Wie als ob die Welt sich weiter gedreht hat und für mich einfach ein komplett sich alles verändert hatte. Alles. Und dieser Moment, an den erinnere ich mich sehr gut. Dieses Heimkommen und realisieren, wow, die Welt hat sich weiter gedreht. Ich bin eine andere. Ja.
Ja, das kann ich gut verstehen, diesen Gedanken, diese Realisation. Du hattest gesagt, dass dir da im Krankenhaus, dann als du die andere Frau gesehen hast, schon irgendwie ja die Tränen gekommen sind. Wie hast du dann im Weiteren diese Geburt verarbeitet?
Genau. Mir wurde sogar im Krankenhaus angeboten, ob ich denn mit einer Psychologin drüber sprechen möchte. Und da habe ich noch gesagt, nee, brauche ich nicht. Kurz danach habe ich es, glaube ich, schon bereut, habe dann aber auch nicht die Muse gefunden, nochmal danach zu fragen. Mein Mann hat sich, ich glaube schon, dass es mich sehr belastet hat im Wochenbett, also sehr das Physische. Und dadurch, dass es mir physisch einfach schlecht ging, mit der Narbe zurechtzukommen, auch mental eben. Ich hatte dann nochmal durch meine Wochenbetthebamme, die war auch im Hebammenzentrum engagiert, die meinte, du, da gibt's jemanden, der kannst mal so einfach mal so eine Stunde ein Gespräch haben, ein bisschen verarbeiten, habe ich dann auch gemacht. Das war schon mal ganz gut, so der Anfang, und die hatte mich dann auch schon so in die Richtung EMDR oder so, hat gemeint, ja, wenn ich Probleme hätte, damit zu verbinden, wie mein Kind jetzt aus mir rausgekommen ist, weil ich sagte, ja, ich heul manchmal einfach los, wenn ich ihn da neben mir liegen sehe, so friedlich und perfekt und so dieses, ne, wie ist der da jetzt hingekommen? Aber das erste Gespräch war erstmal gut. Ich habe gedacht, nö, jetzt geht's mir wieder okay, und habe das zu dem Zeitpunkt dann erstmal sein lassen und habe das eigentlich erst wieder Frühling 2023 aufgegriffen, als ich dann mit Charlotte schwanger war. Aber bis dahin hatte ich das mal ruhen lassen.
Okay. einige Zeit nach der Geburt gab es ja dann nochmal eine Episode mit der Plazenta. Wie hat sich das bemerkbar gemacht?
Genau, die Plazenta. Ja, ich war zu meinem ersten Gynäkologen-Checkup nicht ganz die 8 Wochen, ja doch, ich glaube 8 Wochen oder so nach der Geburt. Bei der Gynäkologin, die mich auch durch die Geburt über eben begleitet hatte, und die machte da Ultraschall, und ja, da sind ja noch Plazentareste drin. Und das war für mich erstmal so die Nachricht, okay, was heißt das jetzt? Müssen die mich nochmal aufschneiden? Das war so der erste Schockgedanke, Reaktion. Sie hat es mir dann natürlich erklärt, mit einer Curettage, und man könnte es vorher auch erst nochmal mit Medikamenten probieren. Da habe ich dann, glaube ich, dieses Ziotec oder was bekommen, im Prinzip nochmal so eine Art Abtreibung zu versuchen, dass das noch von alleine sich lösen würde. Und wenn sich da nichts tun würde, dann müsste eben eine Curettage gemacht werden. Und das war dann im Silvester 2020, war ich dafür dann nochmal im Krankenhaus und hatte dann noch eine Curettage. Ja, nicht das, was man braucht, 3 Monate nach der Geburt, aber eigentlich voll unkompliziert, Vollnarkose. Ja, man fühlt sich ein bisschen wund hinterher, aber das war's. Aber ja, mental einfach nicht das, sage ich mal, was ich in meinem Heilungsprozess benötigt hätte.
Ja, und kurz, hattest du irgendwelche Symptome? Weil, also zum einen muss man dazu sagen, Plazentareste nach einem Kaiserschnitt sind eigentlich was unglaublich Ungewöhnliches. Ich glaube, ich habe das noch nie gehört von jemandem, weil man ja eigentlich davon ausgeht, die Plazenta wird manuell gelöst nach dem Kaiserschnitt, und die Ärzte sind ja drin in der Gebärmutter. Sie sollten sehen, wenn da was übrig bleibt. Mhm. Und genau, gefährlich wird es ja bei der nicht vollständig gelösten Plazenta, wenn sich dann was entzündet und starke Blutungen auftreten. Hattest du irgendwas davon?
Starke Blutung, nein. Generell war ich schlapp. Ich hatte, ich glaube, definitiv irgendwelche Nährstoffmängel, weil ich war auch sehr blass. Das hat meine Kassenhebamme, als ich der das dann noch im Nachhinein, die Wochenbetthebamme, als ich der das noch gesagt hatte, da war die Betreuung ja schon längst fertig, aber als ich der das dann noch sagte, sagte sie, ah ja, das würde erklären, warum du so blass warst. Und ich hatte im Wochenbett auch diese Brustwarzenkrämpfe beim Stillen. Und da hatte mir meine damalige Hausärztin dann mal noch einen Bluttest gemacht und gemeint, ja, auf jeden Fall Magnesium und Calcium zuführen. Also ich denke, ja, so im Großen und Ganzen war ich, ich sage jetzt mal, unterversorgt von allen möglichen. Hat's mich
also
schon
einfach
irgendwie
eine chronische Entzündung im Körper.
Chronisch, nehme ich an, rückblickend, ja. Was mir eben auch beim Stillen mit den Brustwarzenkrämpfen, mit den Brustwarzen nicht geholfen hat. Und ich sage mal so, nach dieser Curettage, dann sage ich mal, ging es dann langsam einfach bergaufwärts, wo ich sagen würde, ja, jetzt langsam fängt die schöne Babyzeit an, irgendwo, wo man nicht mehr mit Brüsten raushängend rumlaufen muss, damit sie trocknen, weil alles wehtut. Und ja, danach ging es dann eigentlich wirklich langsam bergauf.
Wie lange hat's gedauert, bis die Narbe gut verheilt war?
Gute Frage. Also anfangs habe ich sie ein bisschen, ich sag jetzt mal, ja, verleugnet. Ja, nicht wirklich angefasst. Es gab noch mal ein kleines Löchlein ganz am Anfang, glaube ich. Hatte es beschwerlich zu laufen. Also sie hat mir schon sehr zugesetzt. Körperlich habe ich gemerkt, sie schränkt mich einfach sehr ein. Und genau in diesem Gespräch mit der Psychologin vom Hebammenzentrum, die hatte mir dann auch eine Narbenphysio empfohlen, die Michaela Liedler. wo es sich auch speziell um Kaiserschnittnarben kümmert. Und die hatte ich dann ziemlich bald im Frühjahr 2021 aufgesucht und habe gesagt, hier, voll krass. Diese Narbe hat mein Leben verändert. Körperlich fühle ich mich nicht wohl. Und die, ich sag mal, nachdem ich bei der dann wirklich ein paar Mal war und die entstört die Narbe so mit ziemlich kräftigem Angreifen für die Verklebungen unten drunter etc., das hat mir richtig gut getan. Also ja, ich würde sagen, ab dem vierten Monat ist es immer besser geworden und mittlerweile sieht man es eigentlich gar nicht mehr. Super gut verheilt. Ja. Aber hat lang gebraucht, bis ich mich damit befasst habe und was mitgemacht habe.
Ja, vielleicht auch nochmal ein Ratschlag an alle Kaiserschnittfrauen. Kümmert euch frühzeitig um die Narbe, dann heilt es schneller. Und den Namen deiner Physiotherapeutin kann ich gerne nochmal dann auch in die Shownotes tun, genauso wie die Monika Kennedy, die du ja mittlerweile auch kennst. in Wien. Genau, dann würde ich abschließend gerne noch über deinen Geburtsbericht sprechen, weil das spielt ja dann auch in die nächste Geburt indirekt mit rein. Du hast irgendwann deine Geburtsunterlagen von dem Krankenhaus angefordert. Ja, wenn du darüber noch ein bisschen reden magst, was da drin stand und was deiner Meinung nach da vielleicht auch falsch drin stand.
Mhm. Genau, den habe ich erst dann angefordert im Frühjahr 2023, als ich eben wieder schwanger war und gemerkt habe, gut, ich möchte nicht noch einen Kaiserschnitt. Ich muss diese Geburt aufarbeiten, so ein bisschen, was ist da abgelaufen? Hatte eine Psychotherapeutin empfohlen bekommen, die auch Hebamme ist und hatte dafür eben den Bericht angefordert. Das ging ganz problemlos eigentlich. Der kam dann auch. Ja, das auf Schwarz und Weiß zu lesen, wie das abgelaufen ist, wie vorhin schon ganz kurz erwähnt, eben so das mit der Einleitung, dass ich dazu gestimmt hätte, habe ich sicher nicht. Ich weiß nicht, wie eine Nichtzustimmung anders hätte aussehen müssen. Wahrscheinlich so im Sinne von aufstehen und ich gehe jetzt nach Hause, da mache ich nicht mit. Aber als Erstgebärende.
Oder die Beine kreuzen.
Beine kreuzen, ja, keine Ahnung. ja. Was stand da noch drin? Ja, es waren unterschiedliche Informationen drin. Auf dem einen Entlassungsbrief stand abfallende Herztöne und woanders drin stand Geburtsstillstand. Also Stillstand bin ich mir ziemlich sicher, was garantiert nicht, weil, wie gesagt, also zwischen später Abend und er ist irgendwann um 2:30, glaube ich, geholt worden. Da war sicherlich kein Geburtsstillstand drin. Da war immer was am Machen mit Wehen und Muttermund bei 8 cm. Also ich habe da nichts von Stillstand verspürt. Genau. Es war ein bisschen was geschwärzt. Da hatte mich dann sogar der Primar angerufen und hat das gesagt, ja, also das soll jetzt nicht so aussehen, ob sie da versuchen, was zu verheimlichen, sondern da wir irgendwas mit der Digitalisierung und dem Scannen aller Unterlagen, wäre halt was passiert, aber er hätte sich das nochmal angeschaut und da ist definitiv nichts abhanden gekommen oder so und er wollte das nur vorausschauend mir halt kommunizieren, nicht, dass ich da was Schlechtes denken würde. Das fand ich sehr...
Hat er dir gesagt, was weggesperrt worden ist? Kann das nicht mehr herausfinden. Kann ja auch sein.
Ich glaube, die Info stand dann auf einer anderen Seite nochmal da. Meine Hebamme in der zweiten Schwangerschaft hat sich das auch angeguckt und hat gemeint, ja, nee, ist okay. Also sieht jetzt nicht so aus, als ob da wirklich irgendwas komplett verheimlicht, ja, rausgeschnitten wurde und dann gar nicht mehr drin stand. Ja, also habe ich positiv empfunden, dass der mich sogar extra angerufen hat und mir das gesagt hat. Ich glaube, ich ganz allein wäre da gar nicht drauf gekommen, dass da was geschwärzt aussieht. Aber ja, fand er das gut, dass er das gemacht hat, muss ich gestehen. Ja, aber lustig, wie halt Sachen drinstehen, die man, an die man sich so nicht erinnert oder aus dem Gefühl heraus nicht erinnert und auch, dass zwei verschiedene Gründe für den Kaiserschnitt angeführt sind in den Unterlagen derselben Frau.
Ja, das ist, glaube ich, immer wieder ein großes Thema. Das höre ich immer wieder von Frauen, dass halt in Kriegsberichten Dinge drinstehen, die die Frauen so nicht erlebt haben. Und klar, man kann vielleicht auch sagen, in einer Ausnahmesituation wie einer Geburt erinnert man sich nicht an alle Details. Aber an so große Dinge wie einen Geburtsstillstand erinnert man sich ja doch.
Glaube ich auch, ja.
Genau, und da ist dann halt immer die Frage, was die klinische Definition eines Geburtsstillstands ist oder ob es dann einfach einfach ein Grund war, den man jetzt reinschreiben kann, weil ein Grund drinstehen muss.
Es muss. Genau. Ja. Aber dadurch, dass die abfallenden Herztöne ja in dem Moment mir gesagt wurden, sage ich mal, und mich ständig am CTG hing und wir auch nochmal dieses MBU gemacht haben, ist für mich schlüssig, dass es die Herztöne waren. Weil sie mir zu dem Zeitpunkt gesagt haben, er ist unter Stress, er verträgt die Wehen nicht gut. Also für mich ist es schlüssig, dass es die abfallenden Herztöne waren. Und jetzt so in meinem heutigen Wissensstand, schauend auf die Interventionen, angefangen von Venenbändchen und Co. Oder auch schon Rizinusöl-Cocktail etc. Eh klar. Ja. Dass da
dass das Kind dann so irgendwann ganz, gestresst ist.
Genau, dass er irgendwann gestresst war und das eben nicht so lustig fand. Wie ein Wehensturm, muss ich gestehen, diesen Begriff kannte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Ich habe einfach nur gesagt, wow, die kommen schon alle 2 Minuten und weniger als 1 Minute Pause zwischenrein. Das ist ja voll krass. Und das ist erst ein Wort, das kam mir erst viel später, ist mir das erst über den Weg gelaufen. Ich so, ah, das war ein Wehensturm, was ich da hatte, na garantiert. Ja, ja, was ja auch häufig nach Einleitung passieren kann. Also von daher. Genau.
Ja. Ich glaube, wir belassen es für heute mit der Geburt von Philipp. Wie schon anfangs angekündigt, wir werden noch eine zweite Folge dann aufnehmen zu der Schwangerschaft und Geburt von Charlotte, wo wir dann auch nochmal einiges zu bereden, erzählen haben werden. Aber jetzt, erst einmal vielen Dank, dass du uns so ausführlich auf Philipps Geburtsreise mitgenommen hast.
Danke dir, liebe Thea, für die Zeit.
Das war die heutige Geburtsgeschichte mit Anne. Wie immer, wenn dir der Podcast gefällt und dir vielleicht weitergeholfen hat, würde ich mich total freuen, wenn du mich und meine Arbeit unterstützen würdest. Du kannst das zum einen tun auf buymeacoffee.com/Geburt. Dort kannst du mich finanziell unterstützen, aber es hilft mir natürlich auch, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du ihn bewertest oder an Freunde und Bekannte weiterschickst. Vielen Dank und bis nächste Woche.